mich hat die Sprache, die deutsche Sprache hat mich zurück nach Deutschland gebracht. Die habe ich da vermisst und ich hatte das Gefühl, irgendwas muss ich mit Sprache machen. Ich kam da nicht dazu. Ich glaube, das war eine Entscheidung, dass ich zurück bin. Und Hamburg habe ich dann gewählt, weil auch zufällig ein Zimmer frei auf St. Georg ist, sehr nehmig. Und ich wusste, Hamburg ist die einzige Stadt, die ich überhaupt akzeptiere, wenn ich zurück nach Deutschland gehe, weil Hafen und Dialekt passt.
Moin, moin, Hamburg!
Tina Oelker und der Hase. So einfach, wie sie es hier beschreibt, ist es natürlich nicht. In diesem Podcast werdet ihr einiges lernen über den Hasen in der Mythologie, über Tina Oelker, die Schöpferin der 1000-Hasen-Serie, die Schubladen zum Platzen bringt und sich Hamburg ausgeguckt hat als Ort ihres Schaffens, weil sie wusste, dass diese Stadt die einzige in Deutschland ist, die sie akzeptieren würde können. Wegen Hafen und Dialekt. Aber erst einmal moin. Schön, dass ihr hier vorbeischaut oder besser hört. Das ist der Podcast vom Hamburger, dem großformatigen Coffee-Table-Magazin aus der Hansestadt. Seine Zentrale hat der Hamburger im Stellahaus mit Blick auf die Elbe und nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt. Aber sein Blick geht natürlich weit über den Horizont hinaus. Viermal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen. Allesamt LeidenschaftstäterInnen und Charakterköpfe, kreative MacherInnen und Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht. Aber sie alle hätten es verdient. Einige von ihnen kommen in diesem Podcast zu Wort. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg und habe die große Freude, die spannendsten BewohnerInnen dieser Stadt für euch vors Mikrofon zu laden. Tina Oelker habe ich in ihrer Altbauwohnung im Karolinenviertel besucht. Hohe Decken, unter denen man einen Wäscheständer locker per Seilzug aus dem Blick verschwinden lassen kann. Bilder von Hasen und abstrakte Motive hängen und lehnen an den Wänden. In ihrer Küche trinken wir erstmal einen Tee, mit Abstand. Es ist Ende April und Hamburg ist immer noch im Lockdown. Ich erblicke den Küchenschrank, vollgestopft mit Sekundärliteratur über den Hasen. Die Wohnung ist Tinas Werkstatt, ihr Atelier. Ihr Leben ist die Kunst, da gibt es keine Trennung. Tina kommt eigentlich vom Land, aus Hamm in Westfalen, hat Mitte der 90er in den USA studiert und hat sich dann nach Hamburg aufgemacht, wo sie 2004 an der HAW ihr Hasendiplom präsentierte. 2007 startete sie ihr 1000-Hasen-Projekt. 2010 eröffnet sie die Hasenmanufaktur, ihr Kunsthaus im Hafentor 7. Sie organisiert Gesellschaftsabende, Lesungen, Poetry Slams. Mit Abbruch des Hafentors 7 an den Landungsbrücken zieht sich Tina in ihre Atelierwohnung zurück. Produziert, lädt Gäste in ihr Studio ein. 2021 erscheint ihr neuester Hasenclou, ihr erster Bildband von Hasen und Göttern. Aber genug geredet, das soll hier kein Monolog werden. Auf geht's zur Hasenjagd mit Tina Oelker.
Das ist der Podcast vom Hamburger. Meine erste Frage hat natürlich einen Hamburg-Bezug. Der Hase und Hamburg, haben die Gemeinsamkeiten?
Ja, ich denke mal, dass der Hase und der Hamburger, du meinst jetzt natürlich die Stadt Hamburg, würde ja. Ich mal so sagen, nicht? Also von dem Wort her würde ich mal sagen, passt es ganz gut zusammen. Mein Wunsch ist es tatsächlich, dass ein freier Wildhase durch die Stadt läuft. Nur was muss vorher passieren? Wir Menschen müssen uns mehr zurückhalten und mehr Flächen schaffen, wo Wildtiere auch sich ernähren können. Das heißt, wenn nicht nur Planten- und Blumenorte sind, die Natur bieten, sondern auch zwischen den Straßen und einfach mehr Plätze da sind, wo Kräuter wachsen und andere Geschichten, könnte es wirklich passieren, dass ein Feldhase durch die Stadt läuft. Das wäre doch ganz interessant.
Wir reden ja nicht umsonst über Hasen. Ich bin ja hier in deiner Wohnung heute und auch hier bin ich umgeben von Hasen in Teilen. Hasen sind ja nicht das gesamte oder dein gesamtes Schaffen, aber der Hase ist schon ein Leitmotiv, kann man sagen. Was zeichnet denn den Hasen überhaupt als Kunstfigur aus?
Man kann den Hasen vielleicht, wenn man einsteigen möchte, eher symbolisch betrachten. Also wenn man jetzt mal vom rein tierischen weggeht, und sich überlegt, was macht so ein Hase? Ist der jetzt kuschelig, nicht kuschelig? Oder wie schmeckt der irgendwie? Wie lange muss ich ihn im Ofen haben? Wenn man von solchen Sachen mal wegdenkt und sich auf die Symbolkraft des Tieres einlässt, kommt man relativ schnell in die östliche Kultur und auch zu der griechischen Mythologie und zu diesem Dreifach-Hasenbild, diese Triskele, wo drei Hasen im Kreis laufen und sich die Ohren teilen. Und von da aus gesehen wird es sehr interessant, weil der Hase quasi symbolisch als Vermittler fungiert. Sozusagen wie ein Hermes, ne? Also ein Götterbote, Vermittler zwischen Göttern und Menschen. Und ich würde ihn mal so bezeichnen als Vermittler zwischen zwei Welten. Na, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen, also wenn wir beide Deutsch sprechen, sprechen wir zwar die gleiche Sprache, aber trotzdem brauchen wir manchmal auch Überbrückungen, um es wirklich zu verstehen, weil wir trotz der gleichen Sprache auch unterschiedliche Sprachen sprechen. Und da kommt dieses Symbol quasi ins Spiel. Der vermittelt zwischen zwei Welten. Der macht sozusagen den spontan intuitiven Sprung.
Es muss ja irgendwann einen Funken gegeben haben für dich, warum der Hase, warum der 20 Jahre lang so ein Leitmotiv ist. Woher kommt denn dieser zündende Funke?
Eine spontane, intuitive Idee, würde ich mal sagen. So wie der Hase selbst auch ist. Also 2001 fielen ja die Türme in New York und da fiel mir halt einfach diese Bronzeskulptur wieder ein von Barry Flanagan, die zwischen dem World Trade Center und dem Hudson River stand, weil ich da ein Foto von gemacht hatte. Und als die Türme fielen, fiel mir dieser Hase wieder ein. Aber da fielen mir auch noch ganz viele andere Sachen ein, als wir diesen kollektiven Schock hatten. Und ich hatte tausend Dinge im Kopf, die ich irgendwie zusammenbringen wollte. Und hatte so quasi ein riesen Chaos im Kopf, aber gleichzeitig einen starken Impuls, ganz viel auf einmal zu tun. Und da sind einfach ein paar Dinge passiert mit Kommunikation mit Professoren und überhaupt während der Arbeit. Und irgendwie war der Hase dann am Ende das Thema. Also er hatte sich so rauskristallisiert, weil der am klarsten war. Weil meine ganzen Gedanken um Verbindung von Türmen und Sturz und was ich nicht, was alles für Symbole in meinem Kopf waren, die ich interessant fand, war der Hase das eindeutigste, entspannteste Wesen. Und dann habe ich mich sozusagen auf dieses Symbol konzentriert. Es hätte auch irgendwas sein können. Eigentlich ist es total egal, erstmal, für was man sich entscheidet. Aber ich finde es wichtig, dran zu bleiben. So, weil man ja quasi sein eigenes Wesen darauf projiziert. Ich hätte ja auch mir ein Stuhlbein nehmen können und da projizieren können. Oder Honig oder eine Kerze, ist eigentlich völlig egal. Aber ich glaube, es geht darum, dass man etwas findet, was einem entspricht, was man mag und was man rätselhaft findet. Also rätselhaft genug, dass man dranbleibt. So, dass es irgendwie eine Mystik gibt, die irgendwie einen reizt, dass man immer wieder daran geht an das Thema. Wie so eine Liebesbeziehung. So, also eigentlich projiziert man sein eigenes Wesen auf ein Ding und setzt sich damit auseinander. Und bei mir war es eben eine Hase. So. Und da gibt es auch keine große Begründung für, sondern eine Entscheidung.
Der Beginn einer Liebesbeziehung. Warst du damals in New York vor Ort, als die Türme fielen?
Nee, ich war in Westfalen, auf dem Land.
Aber die Statue hattest du gesehen, denn du hast eine Zeit lang in den USA, in New York studiert, oder?
Ja, 94, 95. Also Mitte der 90er war ich dort und da gab es ja auch noch keine digitalen Kameras, so wirklich. Ich weiß noch, dass ich eine ziemlich alte Kamera dabei hatte mit Film und da habe ich eben diese Skulptur fotografiert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich diesen Film aus Versehen doppelt belichtet hatte, weil es gibt ziemlich lustige Fotos von Partys und anderen Dingen, irgendwie alles doppelt. Aber das Bild von dem Hasen habe ich nicht mehr gefunden. Das Negativ leider auch nicht.
Du sagtest gerade eben, es war für dich das entspanntere oder das entspannteste Bild, das du in dieser Zeit für dich finden konntest. Das ist witzig, weil ich empfinde den Feldhasen so gar nicht als entspannt. Ich finde den so unstet. Und so wachsam und er hat für mich immer was leicht Gehetztes. Gibt es da Parallelen zu dir?
Naja, das ist ja nicht immer nur das eine ohne das andere. Also, und vor allem, ich glaube, wenn man sowas wie einen Spiegel findet oder wenn man was findet, was einem selber auf eine Weise entspricht, ist man eigentlich, nach meiner Erfahrung auch, her, eher beruhigt und nicht noch doppelt nervös. So, also mich entspannt es eigentlich, also ich gehe in die entspanntere Haltung, wenn ich mit einem Wesen zu tun habe, was mir relativ ähnlich ist, dann entspanne ich mich, weil dann ist ja sozusagen die Frequenz gleich. Und wie das eben auch bei den griechischen Göttern ist, wenn man zum Beispiel Apollon nimmt, der Lichtgott ist und diese ganz tollen Eigenschaften hat, wunderschön ist, dann muss man davon ausgehen, dass die Schattenseiten bei ihm genauso stark sind und dass es dieses Bewusstsein für die zwei Seiten der Medaille muss man eben auch bei dem Tier, also kann man bei dem Tier eben auch anwenden. Das ist nicht nur scheu und nicht nur ein Fluchtwesen und nicht nur zittrig nervös. Es hat auch eben genau die gegenteiligen Eigenschaften. Und das ist ein Wechselspiel, sonst wäre es nicht lebendig. So, der Hase ist ja so tiefenentspannt, dass er nicht wie das Kaninchen in den Bau geht, sondern einfach draußen auf der Sasse, draußen in einer Sasse übernachtet und ständig bereit ist zu gucken irgendwie. Also es ist so, das sind so viele Eigenschaften, die man immer weiter erforschen kann und dann wertet man auch gar nicht so. Also dann werden keine menschlichen Eigenschaften auf das Tier projiziert, sondern das wird dann ganz eigen und ganz frei wahrgenommen. Und was ich sehr schön finde, ist auch für die Malerei wichtig, aus der Wertung rauszugehen. Also ich denke da nicht, das ist so und so und so und so. Es ist, wie es ist und es ist im Wechsel, ständig, immer beides.
Das heißt, wenn ich dich frage, gibt es Parallelen in dem Wesen des Hasen und deinem Wesen, würdest du sagen,
nicht domestizierbar, was ich natürlich auch sehr schön finde. Also ich bin kein kleines Kaninchen, was man in den Stall packt, aber wer ist das schon? Also wenn man die finden will, findet man die auf jeden Fall. Könnte ich dir zack, zack, kann ich dir ganz viele Eigenschaften aufzählen, die ich auch für Künstler eigentlich sehr schön fände. Also ich würde am liebsten den freien Feldhasen als Symbol für die Künstler benutzen und jedem Künstler mal so einen Hasen aufstempeln. Erinnere dich bitte, lass dich nicht domestizieren. Bleib frei. Also das finde ich ganz schön. Und auch diese Gleichwertigkeit zwischen männlich-weiblich ist natürlich... Das macht dieses Triskele ganz deutlich, dieses Drei-Hasen-Bild, weil es ein Symbol für den Hermaphroditus ist. Ja, gleichzeitig Mann und Frau. Oder man könnte auch sagen, weder noch, aber eigentlich ist es beides ein Zwitterwesen oder ein Hermaphrodit. Die Griechen nannten dieses Wesen Hermaphroditus, Sohn von Hermes und Aphrodite. Und dann eben dreifach Hasenbild als Symbol. Kommt ja auch. Das geht dann noch tiefer, wo dieser Hase daherkommt. Irgendwie kann man sich auch streiten. Auf jeden Fall hat der Hermaphroditus diesen Stempel von drei Hasen. So, für das dritte Geschlecht quasi. Ich meine, da brauche ich jetzt gar nicht weiter drüber reden. Das hat mich natürlich immer beruhigt, dass es so ist, weil ich mit der Auseinandersetzung des Hasen und der griechischen Mythologie gleichzeitig nie in diese Diskussion gehen musste, Künstlerinnen, Künstler, Frauendebatte, zu wenig Frauen in der Kunst, das hat mich nie interessiert, weil ich ja quasi immer diese Basis hatte. Und ich gehöre auch und wollte auch nicht weibliches Geschlecht in den Vordergrund stellen, um aufzufallen, sondern für mich war es immer wichtig, dieses beruhigende Hin- und Herschwingen dieser drei Hasen quasi zu benutzen. Das hat für mich einfach mehr Kraft.
Wobei das Gute ist, der Hase selber ist ja durchaus auch ein hübsches Tier, finde ich persönlich. Also ja. Du hast dir da ja auch durchaus ein attraktives Tierchen ausgesucht.
Ja, er darf auch gut aussehen.
Er darf auch gut aussehen. Er hat auch was Heroisches mit diesen langen Ohren, sehr sportlich, sehr schnell. Ist ja auch sehr widerstandsfähig. Und da widerstandsfähig ist eigentlich ganz schön zusammen mit dem Wort frei, was du sagst, lasst euch nicht domestizieren. Ich glaube, um in der Kunst gesehen zu werden, muss man auch laut sein. Wie ist es da bei dir? Kannst du dich da behaupten? Wie laut musst du sein? Wie getrieben fühlst du dich da manchmal?
Ich denke mal, ich hatte eine Zeit, wo ich laut war, ohne zu wissen, dass ich laut bin. Das hatte sich einfach so ergeben. Und zwar mit dem Beginn der 1000-Hasen-Serie, also die ich ja Dezember 2007 mir ausgedacht habe. Und dann habe ich einfach ein paar Leuten gesagt, wisst ihr was, mir reicht es jetzt, ich male 1000 Hasen. Ich fange am 1. Dezember an und habe einfach gearbeitet. Aber ich glaube, das gab so eine Schallwelle. Und das hat sich dann so schnell rumgesprochen, dass es laut wurde. Und gleichzeitig habe ich mich dann auch auf das Thema Jagd wieder eingelassen, weil ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. Wir hatten immer Schützenfest, diese ganzen Geschichten. Ich kann selber reiten und all diese Dinge. Kam dann wieder zusammen und dann dachte ich mir, naja, irgendwie liebe ich ja Tradition und das fing ja auch mit dem Karo-Stoff an, also ziehe ich mir einen Dirndl an. Und da waren die noch nicht en vogue, ne? Das war so 2008 rum. Und dann bin ich halt immer mit dem Dirndl rumgelaufen. So, und mit der Knarre auf dem Rücken, mit einem selbstgebauten Gewehr, ziemlich groß, mit so einer Büchse, mit so einem Doppellauf auf dem Rücken. weil ich glaube, weil ich einfach Lust drauf hatte, gegenzuhalten. Weil ich wollte, das Ding ist, weil ich so ungeschützt war mit diesen 1000 Hasenmalen, jeder seine Meinung dazu hatte, musste ich halt auch quasi gegenhalten. Es wurde automatisch laut. Und ohne, dass ich es wusste, weil die Hamburger sind ja nicht wie die Kölner, die ständig sagen, jo, finde ich super, was du machst, und wir reden und schnacken. Die Hamburger kommen nicht auf einen zu, es sei denn, es passt ihnen gar nicht. Wurde mein ganzes Projekt sehr laut, ohne dass ich es gemerkt habe. Bis ich irgendwann mal einen Hinweis bekommen habe, Tina, es weiß doch eh schon jeder Bescheid. Ich so, okay, dann kann ich mich ja erst recht entspannen, obwohl ich echt Lust drauf hatte, einfach so mein Wesen so weiter zu walten zu lassen. So habe ich mich dann irgendwann mehr zurückgezogen. Ich weiß nicht. Habe aber auch gemerkt, so, ich wollte nicht unbedingt laut sein. Das war nicht meine Idee. Meine Idee war eigentlich, dieses Projekt richtig gut zu machen. Und die Presseaufmerksamkeit hat meinem Projekt nicht wirklich geholfen, sondern mich eher irritiert und abgebracht. Also ich finde es eigentlich schwierig. Und es sei denn, man hat Bock darauf, dass man irgendwie bekannt und berühmt ist, dann ist es natürlich sehr hilfreich. Ich für meinen Teil habe gemerkt, so, es schadet meinem malerischen Prozess. Es schadet meinem künstlerischen Entwicklungsprozess. Weil zu der Zeit wusste ich, ich bin noch nicht da, wo ich hin will. So, malerisch. Und es ist ja schön, dass es ganz vielen schon längst gereicht hat. Ich wollte was anderes. Ich wollte für mich noch was erreichen. Ich muss sagen, es ist Wahnsinn, so der Öffentlichkeit so sich preiszugeben. Dafür braucht man ein gutes Standing für sich selbst und man muss sich schützen. Und wenn ich mir die Kunstwelt oder die Kunstindustrie oder das ganze Programm anschaue, finde ich es teilweise sehr schade, dass es mehr darum geht, dass Namen hin und her genannt werden, dass irgendwelche Menschen Aufmerksamkeit bekommen, dann wird hin und her geschoben, dann ist dies laut, dann ist mal jener laut, dann streiten die sich, wer kann jetzt lauter. Aber mir fehlen die Inhalte. Also mir fehlen komplett die Inhalte. Mir fallen wenig Künstler ein, wo ich sage, hey, du bist cool, lass mal reden, können wir uns mal so ein bisschen austauschen. Das ist ein Ding, du interessierst mich. Also das muss ich auch nicht mal in Worte fassen, aber es passiert in dieser ganzen Kommunikationswelt so selten, dass ich sage, ja, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Das ist richtig geil. Vielleicht, also es ist einfach nur der Wunsch, mit dem Kollegen zu sprechen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kunstindustrie die Künstler auch eher spaltet. Das ist so, dann werden die so geschützt und so. Und dann ist der eine wichtiger als der andere. Und die Gesellschaft entscheidet dann auch, wer darf mit wem. Und mir ist das alles einfach zu blöd. Ich finde es schade, so. Und ich will mehr Inhalte sehen. Und die kommen ja manchmal gar nicht durch. Weil der Glanz des Künstlers dann so schon so ausreicht, dass Menschen fasziniert sind, dass überhaupt ein Künstler da strahlt, dass die Inhalte gar nicht mehr so richtig durchkommen.
Nun wirkt es fast so, als wärst du als wärst du kein geselliger Typ, was ja nicht so ist. Du hast ja bis 2020 auch noch Gesellschaftsabende gegeben und bist ja neben der Malerei ja auch, wie wir schon angedeutet haben, noch in anderen Genre unterwegs, sprich Lyrik, Poetry Slams hast du gemacht. Das heißt, so rausgehen und Öffentlichkeit gehört ja schon auch zu deinem Metier, oder?
Absolut, weil ich will ja kommunizieren. Also ich mache ja Kunst, das ist ja eine Form der Kommunikation. Also Malerei ist halt laut durch das Visuelle, aber verbal nicht laut. Und dass eben Texte entstehen während meiner Arbeit, ist, wie es ist. Und mittlerweile habe ich auch Gefallen daran gefunden, dieses Element zu benutzen und damit zu spielen, weil Das macht mir den größten Spaß, in Kommunikation zu treten. Deshalb bin ich ja Künstler geworden, weil ich kommunizieren will. Was mir auch einen riesen Spaß bringt, was mir große Freude bereitet, ist, wenn ich dann so maximal 20, 25 Leute passen dann ins Studio und wir gemeinsam Texte vortragen oder ich Themen vorschlage und wir uns unterhalten, merke ich, wie Menschen aus sich herauskommen, wo sie eigentlich schüchtern sind und blühen und sich etwas trauen, was sie sonst nicht tun, weil wir gewisse Themen ansprechen. Weil ich bestehe darauf, dass jeder er selbst ist. Das Verstecken ist halt nicht. Man kann sich nicht verstecken, wenn man umgeben ist von der Kunst und die sozusagen einen Schutzraum bietet. Und das ist so, Es ist zwar auch für mich harte Arbeit, muss ich sagen. Also ich muss mich wirklich konzentrieren und komme auch echt in Schwitzen manchmal. So, und muss mich dann auch vorbereiten und muss mich dann auch erholen. Aber dieser Wechsel innen außen ist halt einfach wahnsinnig toll.
Hast du manchmal Angst vor Schubladen, in die man dich packt?
Also bisher hat es ja keiner geschafft. Also es haben ja schon immer alle versucht. Also meine Eltern haben es versucht, meine Verwandtschaft hat es versucht, meine Geschwister versuchen es immer noch. Aber es funktioniert ja nicht. Und ich habe mich ja sogar manchmal freiwillig in Schubladen reingezwängt. Aber dann gehen die kaputt. Also es bringt ja nichts.
Du sprengst die Schubladen?
Ja, sicher. Das denke ich mir nicht aus. Es ist halt ein normaler, natürlicher Effekt. Weil packst du einen lebendigen Feldhasen in eine Schublade, dann rappelt die ganze Kiste. Weil die kämpfen so lange, bis das Ding kaputt ist, weil sie selber tot sind. Aber wer hat Interesse daran, mich zu töten? Gibt es da vielleicht auch so verrückt, die sagen, ja, wir müssen die Tina jetzt töten, müssen dafür sorgen, weil da sind ihre Bilder hinterher mehr wert. Also es ist natürlich auch, gibt es auch diesen Gedanken. Also Menschen haben auch solche boshaften Gedanken. Wir sind Menschen. Aber dann lächle ich auch und denke, naja, nice try, könnte ja versuchen. Aber dann muss man mich ja schon kriegen. So. Also es ist, ich sehe es spielerisch. Also für mich ist das wie so ein sportlicher Wettkampf. Ich finde es auch nicht so dramatisch. Und im Grunde genommen habe ich mich ja selbst in eine Schublade gepackt, indem ich gesagt habe, ich mal 1000 Hasen. Und diese Schublade musste ich, obwohl, das ist ja absurd, weil ich habe mir sozusagen selber einen Rahmen gegeben, gleiches Motiv, gleiche Größe, Malerei. So, das war ein enger Rahmen, in dem ich mich aber künstlerisch, malerisch ausgetobt habe. Das sind ja völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Mal sehr realistisch, dann wieder extrem abstrakt und dann alles dazwischen. So. Und trotzdem hieß es dann, Tina Oelker, die mit den Hasen. Ich denke, es funktioniert halt nicht. Also es geht nur mit einer sogenannten Schublade, wenn ich in die Kommunikation will. Also ist das, jetzt bin ich halt dabei, jetzt muss ich halt diesen Hasen wieder quasi loswerden, das sprengen. Aber deshalb erinnere ich einfach nur daran, woher es kommt. Und das ist die griechische Mythologie. Da denke ich mir, ja, die nächste Schublade wird jetzt für mich sein. In der Außenwahrnehmung ist jetzt die Schublade, die mit den Göttern und den Hasen. Das ist halt die nächste Schublade. Dann wird die halt größer. Mhm. So. Aber das sehe ich nicht so dramatisch, weil ich mache am Ende sowieso, was ich will.
Dann sehen wir dich als Apothekenschränkchen mit ganz vielen kleinen Schubladen, zwischen denen du herrlich hin und her springst.
Also wenn es ein Apothekenschrank ist, dann bestehe ich darauf, dass der aber auf Rollen ist. Ne? Der muss dann in Bewegung sein. Also bitte dann auch, ne?
Eine gewisse Dynamik
fahrbar
muss da sein.
Ja.
Dynamik. Du sagst, du kommst vom Lande, aus Hamm,
auch,
Westfalen.
Ja.
Dann warst du in New York. Was hat dich denn überhaupt nach Hamburg gebracht?
Der Hafen. Also von Port to Port quasi. Das ist halt eine Hafenstadt. Ich musste zurück nach Deutschland. Da gab es mehrere bescheuerte Gründe für. Und außerdem auch, also ich hätte auch kamikaze-mäßig da bleiben können.
In den USA?
Ja, ich hätte auch einfach da bleiben können. Ich habe mir das genau überlegt. Mich hat die deutsche Sprache hat mich zurück nach Deutschland gebracht. Die habe ich da vermisst. Und ich hatte das Gefühl, irgendwas muss ich mit Sprache machen. Ich kam da nicht dazu. So. Ich glaube, das war eine Entscheidung, dass ich zurück bin. Und Hamburg habe ich dann gewählt, weil auch zufällig ein Zimmer frei auf St. Georg ist, sehr nehmig. Und ich wusste, Hamburg ist die einzige Stadt, die ich überhaupt akzeptiere, wenn ich zurück nach Deutschland gehe, weil Hafen Dialekt passt. Ich mochte diesen hanseatischen Dialekt als Kind schon. Ich glaube, ich mochte auch Helmut Schmidt als Kind. Irgendwie mochte ich Hamburg. Also irgendwie diese Art und Weise lag mir und dass es ein Hafen ist. So, das war's.
Wie war das künstlerisch hier? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade so nach dem Mauerfall Mitte der 90er und so war Berlin ja eigentlich so eine Stadt, wo man hingegangen ist. Da ist ja wahnsinnig viel passiert.
Ja.
So. Und du bist jetzt nach Hamburg gegangen. Wie war Hamburg denn damals? War das ähnlich aufregend oder war das eher hanseatisch gesetzt?
Also ich fand es einfach nur deutsch. Weil ich kam ja aus New York. Aber ich fand es einfach ganz schrecklich. Ich habe mir ehrlich gesagt die ersten fünf Jahre dermaßen Hintern gebissen, dass ich nicht doch in New York geblieben bin. Ich fand es total hart. Also nicht so, oh, New York, if you make it there. Nee, ich hatte das Gefühl so, wenn du in Hamburg überlebst, dann packst du was. Aber ich fand es sehr, sehr hart. Weil meine Art und Weise, meine offene Art, weil ich habe ja keine Kontaktscheu. Ich gehe auf fremde Menschen zu, ich habe keine Angst. Ich habe hier dermaßen einen auf den Latz bekommen in den ersten Jahren, hatte richtig Schwierigkeiten, Anschluss zu finden und musste mir dann andere Sachen ausdenken. Und ja, ich fand es ehrlich gesagt, fand ich die Mentalität hier sehr irritierend für mich, weil sie so extrem vorsichtig war und auch wollte immer so Begründungen haben. Wer bist du? Woher kommst du? Bei wem hast du studiert? Zeig mir bitte erst deine Papiere, bevor ich mit dir rede. Also irgendwie diese Vorsicht, also dieses Misstrauen hat mir so missfallen. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die Empathie oder dieses Gefühl für Nähe und Distanz irgendwie auch ganz anders läuft. Weil wenn du in New York irgendwie durch vollen Straßen gehst, wirst du aber nie angerempelt. So. Und hier ist viel Platz und hier wirst du angerempelt, obwohl genug Platz ist. Also es ist halt anders. So, einerseits, andererseits. So. Und nach einer Weile habe ich aber einen Weg gefunden. Und ich wusste auch immer, es gab ja einen Grund, warum ich hierher bin. Und dann habe ich mich halt durchgebissen. So. Aber zur Erholung quasi bin ich immer mal wieder zurückgeflogen.
Der Apothekerschrank hat Rollen.
Ja.
Fühlst du dich hier heimisch und hier sind die Rollen mit dem Stopper versehen? Oder was ist das hier für ein Ort für dich?
Ja, ich meine, Hamburg, ne, ist das Tor zur Welt, aber nicht die Welt. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesagt hat, wahrscheinlich Karl Lagerfeld. Ja, also es ist eine Base hier und es ist alles gut. Ich bin sehr dankbar, also weil man mich hier auch in Ruhe lässt quasi. Hier wird nicht so viel gemeckert, es ist nicht so spießig und hier sind einige tolle Menschen, die hier in der Stadt leben. Ich habe einen guten Austausch und es ist eine gute Basis. Und zwischendurch, also wenn ich dann wieder darf, ja, wenn die Politik das dann wieder mal erlaubt, bewege ich mich halt von hier aus. So, und das geht ja ganz gut. Also es ist eine ganz tolle Basis und ich fühle mich hier pudelwohl, muss ich sagen.
Mhm. Wenn die Politik es wieder zulässt, sagst du, sprich, da sind wir bei dem Thema, das uns gerade alle durchaus beschäftigt, auf die eine oder andere Art und Weise, Corona. Du hast in dieser Zeit sogar ein Buch rausgebracht. Es ist dein erster Bildband. Und es kommt ausgerechnet jetzt raus. Und es hätte bestimmt tolle Book-Release-Partys und so weiter gegeben. Ich kann mir das schon alles sehr gut vorstellen. Es ist ja auch so ein buntes, farbenprächtiges Buch. Hättest du mit dem Release nicht besser gewartet oder musste das jetzt raus?
Ja, jetzt macht es doch viel mehr Sinn, weil jetzt können die Leute sich ja nicht in Ausstellung begeben. Jetzt können nicht alle im Museum sein. Also jetzt kann ich ja den Leuten die Kunst ja nach Hause geben. Und dann kann man dieses Buch in aller Ruhe betrachten und einfach mal auch mal den Computer ausmachen. Weil ich glaube, das ist ja das, was die Menschen ja gerade brauchen, ist was Haptisches. Und das ist ja Kunst unter 100 Euro quasi, die man sich mit nach Hause nehmen kann und in aller Ruhe stundenlang, tagelang, wochenlang sich zu Gemüte führen kann. Statt im Internet 3D-Ausstellungen. Das, ganz ehrlich, Leute, ist eine nette Idee, aber das macht die Sinne nicht glücklich. Wir müssen das anfassen, weil wir kriegen ja sonst alle eine digitale Demenz. Also wenigstens ein Buch aufmachen, blättern, eine räumliche Erfahrung machen, weil das Buch, die Inhalte ändern sich ja auch, indem man eine Seite und die nächste Seite umschlägt. Das ist eine räumliche Erfahrung, immerhin. So, und deshalb ist es nochmal ein großer Unterschied, ob man Kunst im Internet, auf Homepages oder in irgendwelchen Führungen sich betrachtet oder immerhin sich ein Buch vor Augen führt und betrachtet und benutzt. Ja, es ist ja ein Arbeitsbuch. Man darf auch mit Bleistift da gerne Notizen machen, finde ich super. Das macht doch einen riesen Unterschied.
Das gute Stück ist, wie viele Seiten hat es? Es ist auf jeden Fall ein, ich sag mal ganz salopp, Wälzer. Und es ist wunderschön layoutet, steckt viel Arbeit drin. Wie hast du dieses gute Stück finanziert?
Ich habe ein Crowdfunding gemacht. Und übrigens sind es 320 Seiten.
Danke.
Ich habe ein Crowdfunding gemacht mit einer Unterstützung, auch von der Kreativgesellschaft Hamburg. Da habe ich dann zwei Leute mit engagiert, die mir dabei geholfen haben, ganz viele Leute zu erreichen, um darum zu bitten, mindestens 50 Euro zu spenden, um das Projekt und den Druck möglich zu machen. Und dann kam schon was zusammen, was mir auch ermöglicht hat, weiter zu existieren und diese Arbeit zu machen. Also ich habe ja dann die Repro gemacht, also die Bilder neu abfotografiert. Ich habe mir dann ein neues Objektiv besorgt, ein Stativ besorgt, habe die Bilder von A nach B geschleppt und die Fotos gemacht, Fotobearbeitung. Dann die Grafik habe ich gemacht. Dann bin ich 20 Jahre Material durchgegangen und dann, was ich am allerspannendsten fand in der Zeit, war die Auseinandersetzung und die Recherche der griechischen Götter. Also ich habe mir ein paar rausgenommen, die ich recherchiert habe und dann Texte verfasst habe. Also sehr komprimiert, muss ich sagen. Also ich habe sehr stark komprimiert und zusammengefasst, und um das in die Bücher zu bringen. Und ja, das war eine tolle Arbeit, muss ich sagen. Gerade auch, das hatte ich auch so vom Timing her relativ gut gelegt, die Hauptarbeit, also das Gestalten des Buches, fing ja dann richtig an Januar, Februar. Also ich hatte Januar, Februar, März war für den Druck geplant, ich habe es sehr eng gefasst. Das Crowdfunding war im Dezember vorbei. Das hat sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht natürlich. Und was war das? Ja, ein Gerät, sorry. Ist eigentlich aus, dachte ich. Und dann hatte ich Januar, Februar hier Zeit und Muße, das Buch wirklich zu gestalten. Und das waren ja gerade die Monate, wo man eigentlich weg will. Irgendwie in Süden oder so, weil es so dunkel draußen ist und kalt und trist und so. Genau, in der Zeit habe ich die Inhalte zusammengefasst.
Warum hast du dich gegen einen Verlag entschieden, sondern bist gleich in die Selbstveröffentlichung gegangen?
Nö, das ging nicht sofort. Ich habe mir Zeit gelassen. Mhm. Ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen und habe auch den einen oder anderen gefragt. Nur da kam jetzt nicht sofort, hurra, wir machen das sofort mit dir. Wahrscheinlich, weil ich auch noch nicht bekannt genug bin und weil die Verlage selber alle am Kämpfen sind, bin ich, glaube ich, nicht die erste Wahl, weil die wussten auch nicht, was ich für ein tolles Projekt mache. Das konnten sie ja nicht ahnen zu der Zeit. Es ist so keiner wirklich auf die Idee gekommen, wir machen das sofort mit dir. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt da auch noch Werbung mache, wie bescheuert, weil das ist ja Überzeugungsarbeit, die man jedes Mal tun muss. Ich hatte die Kraft gar nicht dafür. Ich habe mir überlegt, Tina, willst du jetzt ganz viel Überzeugungskraft aufbringen, um jemanden davon zu überzeugen, dass es lohnt, mit mir das zu tun? Oder willst du die Energie lieber in die Inhalte tun? So, und da habe ich mich natürlich fürs Zweite, typisch für mich, ich entscheide mich dann eher, die Energie, die ich aufbringe, für die Sache anzuwenden. Und ich habe ja auch keine Angst, diese Herausforderung anzunehmen. So. Weil grafisch habe ich ja schon ein paar Sachen ausprobiert, da hatte ich ja Hilfe. Habe jetzt zwei Magazine gemacht, das war für mich eine gute Übung. Ich habe mir das schon zugetraut und ich renne ungern Leuten hinterher und sage, kannst du bitte mit mir arbeiten? So, dann denke ich, irgendwann ergibt sich das schon. Es ist ja auch nicht das letzte Buch, was ich mache, es ist Nummer 1. Ich habe jetzt schon Material für Nummer 2 ausreichend da und jetzt fange ich an, dieses Buch den Verlagen zu schicken. So, und wer Lust hat, mit mir dann die Nummer 1 nochmal neu aufzulegen und oder die Nummer 2, 3 zu planen, ja, dann habe ich natürlich Lust. Aber jetzt wissen die auch, was ich meine. Von daher ist Selbstpublikation heutzutage ganz anders zu betrachten als früher. Das habe ich mittlerweile herausgefunden. So. Und selbst Verleger öffnen sich und haben Lust auch darauf, so, sich das anzugucken. Weil dann ist die Kommunikation ja klar.
Welche anderen Pläne hast du jetzt? Gehen wir mal davon aus, dass Corona uns nicht ewig binden wird. Was steht ganz oben auf deiner Liste?
Eine Reise mit meinem neuen Partner Buch. Also eine Buchreise. Ich habe Lust, einfach mal Richtung Süden zu fahren und ein paar Freunde zu besuchen und wieder in Kommunikation zu gehen und mal außerhalb von Hamburg. Also ich werde hier auch natürlich was machen, aber ich glaube, ich werde erst eine Tour machen. So, Richtung Heimatstadt natürlich auch. Da gibt es jetzt schon eine Einladung. Ich folge jetzt, glaube ich, ich möchte gerne Einladungen folgen, die jetzt schon passiert sind. Und es werden noch einige folgen, denke ich. Und will in Kommunikation gehen und in Bewegung. Also der Apothekenschrank ist quasi vollgetankt und will los. Nach New York will ich natürlich auch fliegen. Das gehört auch mit dazu. Ja, ich will mich einfach bewegen und Leute treffen und Leuten das Buch bringen quasi.
Sehr schön. Und wenn wir jetzt, das Angebot besteht dann ja, solange wir in dieser Situation sind wie jetzt, man kann sich bei dir melden, man kann das Buch hier bei dir holen.
Ja.
Wo kriegt man es noch in der Stadt?
Nur bei mir.
Okay.
Ja, oder eben dann, oder bei sich zu Hause quasi, also im Postkasten. Mhm. Ich schicke es natürlich auch per Post los.
Einfach über deine Website und dann...
Ja, genau. Ich habe es auch direkt oben stehen. Und dann habe ich auch so ein PayPal-Dings-Klick-Bums da reingetan. Also es ist sehr, sehr einfach. Also Click and Collect ist möglich, aber Call and Collect ist auch möglich.
Doppelt, wenn man hier ein Privatgespräch dann haben möchte. Was, glaube ich, in diesen Zeiten, wer weiß, ne? Viele Menschen sicherlich reizen wird.
Ja, also es hat
auf bisher, andere Leute zu treffen.
Ja, es hat bisher ganz gut funktioniert. Ich kann nämlich versprechen, wie lange. Das ist dann so eine Gefühlssache. So, mal ist es kurz, mal ist es länger. Ich sitze dann meistens im geöffneten Fenster und habe das andere Fenster auch offen. Hier ist es ja groß genug. Also es besteht keine Gefahr. Also es ist die einzige Gefahr, die besteht, ist, dass man mir begegnet. Das habe ich mal gehört. Das soll wahnsinnig gefährlich sein. Ja. Aber da muss man dann halt mit umgehen können.
Ja, vielleicht ist der Apothekerschrank auch noch mit Bremse, dann überrollt er einen auch nicht. Ja,
ich mache gar nichts.
Wenn diese Welt wieder offen hat, du sagst Reisen, ja. Auf was freust du dich als allererste Tätigkeit am meisten in Hamburg?
Einfach draußen sitzen, was Essen bestellen. Also so dieses... Oder dieses Flanieren und so, dieser Genuss. Und was mir, glaube ich, auch, worauf ich mich freue persönlich, ist, entspannte Gesichter zu sehen. Mhm. Ich bin nicht so ängstlich, muss ich zugeben, also weil ich kenne Krisenzustände. Aber ich freue mich am meisten darauf, entspannte Gesichter zu sehen, ganz ehrlich. Ich möchte das mal ich möchte sehen, wie Last von den Leuten abfällt. Und wie sie sich freuen, durch die Straßen zu gehen. Und sich auch einfach mal wieder in den Arm nehmen. So, das möchte ich sehen.
Da freue ich mich auch drauf. Und ich habe mich gefreut, dich heute hier zu sehen.
Gleichfalls.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und für den Tee, den ich hier genießen durfte. Und ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch. Und ich freue mich auf das, was da noch kommt.
Danke.
Tina Oelker. Da wird sicherlich noch einiges kommen. Als ich ihre Wohnung verließ, dachte ich, was für ein Glück, dass diese Frau sich Hamburg als Heimat ausgeguckt hat. Für uns Hamburger. Ich freue mich schon, wenn sie ihr Atelier wieder für Kunstabende öffnet. Ich habe zuvor noch keinen besucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine ziemlich lässige, elegante und lustige Nummer ist. Wenn ihr Tinas Bilder bewundern möchtet, könnt ihr sie entweder mit Anmeldung besuchen und dabei auch gleich ihr Buch anschauen und vielleicht sogar kaufen. Oder ihr schaut in den aktuellen Hamburger, Ausgabe 51. Meine Kollegin Simon Rickert hat sie porträtiert, Reni Supper hat fotografiert. Wie immer findet ihr alle Infos auch unter www.derhamburger.info. Und jetzt Zeit fürs Schlusswort. Danke an Tina Oelker für Tee, Zeit und gute Laune. An Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt. An Laura Matamoros für ihre digitale Unterstützung und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Stories. Das sind, nur so am Rande, auch alles echte ÜberzeugungstäterInnen. #Print lebt. Ich sag Tschüss und wir hören uns.